es kann funktionieren, aber man muss es richtig machen. Und es war jetzt für mich nicht die richtige Form von Fragestellung, weil ich glaube, Bürger und Bürgerinnen, man darf sie jetzt auch nicht überschätzen. Ja? Und sie sind keine Fachexperten, sie sind keine Verkehrsplaner. Was wissen denn Bürger, ob jetzt das Haus einstürzt tatsächlich, ob Kosten, ob die jetzt explodieren oder nicht? Was weiß denn das der Bürger? Für das wählen Bürger und Bürgerinnen politische Vertreter, die dann Fachexperten beauftragen, die dementsprechend die Expertise einbringen. Dass man Menschen trotzdem einbindet in einer wertschätzenden Form, ist total in meinem Interesse.
Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik.
Herzlich willkommen bei der Werkspost. Mein Name ist Stefanie Ruheb und heute geht es um das Thema Bürgerbeteiligung. Es gibt viele Formen, wie man Menschen an Entscheidungsprozessen beteiligen kann. Die Millionenerbin Marlene Engelhorn etwa hat 25 Millionen Euro von einem Bürgerrat an gesellschaftliche Organisationen verteilen lassen. In Salzburg wurde zuletzt das S-Link-Projekt mit einer Volksbefragung abgedreht. Und bei Bauvorhaben in der Stadt werden Bewohnerinnen und Bewohner immer öfter vorab in die Planung mit einbezogen. Denn so will man Ärger oder Kritik vermeiden und Anregungen einholen. Heute bei mir zu Gast ist die Sarah Untner von Raumsinn. Sie ist Soziologin, Kommunikationswissenschaftlerin und Mediatorin und eine richtige Expertin für Beteiligungsprozesse. Gemeinsam mit den Menschen, die etwa in einer Siedlung wohnen, entwickelt sie Ideen und Visionen für Quartiere oder Gebäude. Aktuell ist sie in der Stadt Salzburg etwa beim Großbauprojekt der Stiegelgründe in Max Glan engagiert und auch beim Lena Vierkanter ist sie im Einsatz. Sarah, vielen Dank, dass du dir für die Werkspost Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Beginnen wir gleich mal ganz von vorn. Wie startet denn im Normalfall dein Engagement für so einen Beteiligungsprozess? Wie kann man sich das vorstellen? Kommt da ein Projektentwickler oder die Stadtpolitik auf dich zu und fragt, ob du da eine Beteiligung leiten kannst oder wie startet es?
Im Grunde ist es natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, aber letztendlich gibt es irgendwo einen Need. Also es gibt entweder einen Bauträger, es gibt einen Investor, es gibt eine Stadtverwaltung, eine Stadtplanung oder so, die sagen, wir haben da jetzt ein Projekt und wir sind nicht diejenigen, die das jetzt im stillen Kämmerchen alleine entwickeln wollen und wollen eben die Menschen vor Ort einbinden. Und das ist dann der Moment, wo sie mich dann herbeiziehen.
Und wann sollte denn so ein Prozess am besten beginnen? Also wann ist es denn klug, irgendwie Anwohner oder zukünftige Bewohnerinnen auch eines neuen Quartiers irgendwie einzubinden? Also wo startet man?
Letztendlich ist, so wie dieses Projekt Stiegelgründe, das du angesprochen hast, jetzt in der Stadt Salzburg eines, da gibt es ja noch keine Bewohner vor Ort. Das ist aktuell noch eine grüne Wiese. Ja? Also drum natürlich berechtigt die Frage, ja, aber wen soll man denn da jetzt beteiligen? Aber es gibt ja trotzdem ganz viele Menschen, die von diesem Projekt betroffen sind. Und das ist so dieser Zugang von Beteiligungsprozessen. Es soll so früh wie möglich passieren. Und man überlegt sich dann zu diesem Zeitpunkt, wer sind denn jetzt schon die Betroffenen? Das sind in dem Fall natürlich Anrainer und Anrainerinnen, nicht nur die Bewohner und Bewohnerinnen, die rundherum sind, sondern natürlich auch Stakeholder, Vertreter der Wirtschaft, Vertreter jetzt so wie bei den Stiegelgründen zum Beispiel, da ist ein Fußballplatz daneben, da ist eine Gastronomie daneben und so weiter. Also und da versuche ich dann eben gemeinsam mit meinen Auftraggebern herauszufinden, welche Gruppen sind denn die, die jetzt da am meisten betroffen sind, von denen wir jetzt was wissen wollen.
Und wie macht man das? Lädt man dann einfach ein? Setzen wir uns alle an den Tisch zusammen oder?
Ja, wenn es so einfach wäre, wäre es super. Nein, ganz so einfach ist es nicht oder ganz so simpel ist es nicht. Es kommt immer darauf an, und das ist wirklich bei jedem Beteiligungsprozess eigentlich dieselbe Herangehensweise von mir. Ich muss mir vorher überlegen, was will ich denn ernten? Also was ist denn das Ergebnis? Jetzt nicht im Sinne von welcher Inhalt, aber welche Art von Ergebnis brauche ich denn? Bei den Stiegelgründen ist es zum Beispiel so, es ist aktuell eine grüne Wiese. Und das ist natürlich eine enorm große Verantwortung, sowas heutzutage zu verbauen. Ja, Versiegelung und sorgsamer Umgang mit Grund und Boden ist natürlich in aller Munde. Gleichzeitig der Ruf, wir brauchen leistbares Wohnen. Und vor diesem Hintergrund ist eben da die Herangehensweise die gewesen, wenn schon diese grüne Wiese verbaut wird, dann soll das ein größtmöglicher Mehrwert auch für die Umgebung sein. Das heißt, mein erster Zugang war, einmal zu schauen, wie ist denn die Versorgungssituation im Stadtteil? Wie geht es denn den Leuten dort vor Ort? Sowohl den Bewohnern, aber eben auch den eben wie vorher schon gesagt, den lokalen Stakeholdern? Mit welchen Herausforderungen sind denn die tagtäglich konfrontiert? Und das sind so diese Themen, die wir sammeln, eben mit unterschiedlichsten Formaten. Also diese eine Methode, mit der man alle erreicht, gibt es leider noch immer nicht, die ist noch nicht erfunden worden. Das funktioniert nicht, sondern eben das ist dann die Prozessgestaltung und die Prozessplanung, dass man sich eben überlegt, zielgruppenspezifisch, welche Methoden setzt man ein, damit ich mit dieser Gruppe eben dann auch letztendlich arbeiten kann.
Bei den Stiegelgründen hat man dann einmal so eine Dialogform gemacht, wo viele Leute in der Umgebung eingeladen wurden, also Anwohner und so, und da waren wahrscheinlich auch sehr viele Wirtschaftstreibende dabei gewesen sein. Ich glaube, ein großes Thema dort ist auch der Verkehr, der sich ja da schon durchzieht, weil sehr viel vom Stadtverkehr da auch durchgeht. Was sind dann die Themen, die was am meisten aufkommen bei den Leuten? Ist es Verkehr oder ich möchte dort ein Kaffeehaus oder ich hätte gerne einen Kindergarten oder was kommt da dann von den Menschen?
Naja, bei den Stiegelgründen haben wir auf der einen Seite natürlich ganz stark auf Information gesetzt. Es hat Informationsveranstaltungen mittlerweile zwei gegeben, wo man ganz einfach nur auch kommen kann, einfach nur zum sich informieren. Es hat auf der Ebene mit Stakeholdern Workshop-Formate gegeben und es hat eben einen sehr offenen Dialog, wie du angesprochen hast, einen sogenannten Zukunftstag für auch alle Bewohner und Bewohnerinnen im Stadtteil geben, dann noch zusätzlich Interviews mit Stakeholdern, also so eine bunte Palette. Ja, und die Themen zu dem Zeitpunkt, wo eben so ein Projekt nur die grüne Wiese ist, ist so gut wie bei allen Projekten das Thema Verkehr. Also das ist so das Hauptthema oder das Hauptanliegen, mit dem Menschen kommen und einfach diese Angst und diese Sorge, dass sich durch das Bauvorhaben in irgendeiner Weise die Lebenssituation für jeden Einzelnen verschlechtert. Und das ist so, lustigerweise geht es immer als erstes um den Verkehr. Ja, muss ich dann 5 Sekunden länger warten, wenn ich mit meinem Auto auf die Hauptstraße rausfahre oder so und so lang dann im Kreisverkehr stehen oder solche Dinge. Oder natürlich auch so ein bisschen die Sorge, was sind denn das dann für Menschen, die dort wohnen werden? Ja, wird das eh kein Ghetto? Und also das sind so natürlich ganz viele Ängste, die wir dann versuchen auch bei unseren Formaten abzuholen.
Interessant, also es geht oft mehr mit, kann ich noch frei fahren und weniger die Verkehrsbelastung, das ist zusätzliche,
sondern natürlich auch die Verkehrsbelastung.
Fahren.
Nein, natürlich, aber eben ich will selber fahren, ja, als
die
Erster.
Sollen nicht.
Und deswegen sollen die anderen am besten nicht fahren, aber einfach so auch wieder diese Angst, ja, wenn da jetzt 500 Wohnungen kommen, dann sind das jetzt einmal Daumen mal Pi auf jeden Fall 500 Autos ungefähr. Diese 500 Autos müssen irgendwo fahren und die fahren dann womöglich auf derselben Straße wie ich, haben dieselben Wege.
Du hast es schon angesprochen, es ist ein sehr großes Projekt. Es ist eine der letzten großen unverbauten Baulandreserven in der Stadt Salzburg. Deswegen werden dort auch sehr viele Wohnungen entstehen, nämlich bis zu 500 sollen dort errichtet werden. Bei dieser Dichte und bei so vielen Wohnungen auf einem Haufen, wie schafft man das überhaupt, das so zu gestalten, dass sich die Menschen dort wohlfühlen?
Genau für das ist der Punkt, den ich vorher schon angesprochen habe, eben so dieses vorher mal erheben, wie geht es denn den Leuten eigentlich im Stadtteil, um rauszufinden, welche Bedarfe gibt es denn, eben so dieser Mehrwert, wie wir vorher schon gehört haben. Und das ist dann das Entscheidende, dass nicht eine reine Wohnsiedlung gebaut wird, also so wie es ja ganz lang jetzt in den letzten Jahrzehnten gebaut worden ist, dass man das total getrennt hat, Wohnen, Arbeiten, Freizeit, sondern dass es eben ein gemischtes Quartier wird. Also ein Quartier, das, ich sage ganz bewusst Quartier und jetzt nicht Wohnsiedlung, wo es eben dann auch soziale Infrastruktur gibt, wo es eben Angebote, auch medizinische Angebote, wo es irgendwie Gastronomie oder sowas gibt. Also im Grunde, ja, wie so ein kleines Dorf halt einfach auch funktioniert. Ja, weil da habe ich automatisch eine soziale Kontrolle. Ich habe automatisch einfach ganz andere Begegnungsmöglichkeiten, als wenn ich jetzt eine reine Wohnsiedlung baue, ja, wo niemand mit dem anderen irgendwie was zu tun hat, sondern eben wirklich bewusst schaue, dass ich die Räume so gestalte, sowohl die Freiräume, aber eben auch ergänzende Infrastruktur wie Gemeinschaftsräume, Begegnungsmöglichkeiten, die Leute dann nutzen können, um halt auch tatsächlich in Kontakt zu kommen.
Hilft eben dieses Angebot, wenn so ein Dorf im Dorf entwickelt, auch, dass die Leute dann eher zufrieden sind und sich nicht so eingeengt fühlen bei so einer Vielzahl an Menschen auf einem kleinen Raum irgendwie?
Naja, Vielzahl von Menschen auf kleinem Raum haben wir ja in jeder Stadt so auch schon. Aber die Frage ist, welches Angebot habe ich? Und das ist halt einfach auch ein zukunftsweisendes Bauen und nicht mehr eben so irgendwo nur die Wohnsiedlung bauen. Es hat ja ganz viel mit Mobilität eben auch zu tun. Also so statt der kurzen Wege, 15 Minuten statt, dass ich eben wirklich von meinem Zuhause, nicht mehr mit dem eigenen Auto idealerweise, genau, sondern idealerweise auch verkehrsberuhigt oder eben eher setzen auf nachhaltige Mobilität, dass die Menschen eben in ihrem direkten Wohnumfeld schon viele Angebote haben. Ja, und das ist, was das Gemeinschaft, das Begegnung einfach fördert. Ja, wenn ich einen Stadtteilspielplatz habe, habe ich automatisch auch die Verknüpfung, die Begegnung auch mit Kindern, mit Familien, mit Eltern aus anderen Wohnsiedlungen zum Beispiel oder eben sowas wie ein Kindergarten ist natürlich immer was total integrativ Wirkendes.
Jetzt kann man es natürlich bei diesem Projekt noch nicht sagen, aber du hast sehr viel Erfahrung von anderen Projekten. Inwiefern fließen denn diese Ergebnisse von solchen Beteiligungsprozessen dann wirklich in die Projektplanung ein? Also sieht man das dann nachher auch, okay, ich habe mich da beteiligt, ich war bei einem Workshop dabei und habe damals angeregt, wir brauchen unbedingt, ich weiß es nicht, eine Bäckerei oder so. Und ist es dann im Ergebnis auch so, dass so etwas gesucht wird? Oder ich kann mir auch vorstellen, es gibt Beteiligungsprozesse, die ein wenig als Feigenblatt dienen, damit man das halt gemacht hat.
Ja, da gebe ich dir total recht. Es gibt sehr viele Beteiligungsprozesse, die rein nur aus diesem Feigenblattdenken ein bisschen herausgemacht werden. So wie es jetzt bei den Stiegelgründen ist, ist es so, dass es, oder auch andere Projekte, die ich schon für die Stadt Salzburg begleitet habe, die Rauchmühle, das Stadtwerk oder eben auch angrenzend an die Stiegelgründe, Kändlerpark zum Beispiel für einen Bauträger, dass diese Ergebnisse wirklich sehr ernst genommen werden. Die landen nicht in einer Schublade, sondern sind so wie jetzt bei den Stiegelgründen tatsächlich eben in sogenannte stadtplanerische Zielsetzungen eingeflossen, die jetzt die Grundlage für alle weiteren Planungsschritte sind. Ob dann tatsächlich die Bäckerei dort ist, die vielleicht von einem Einzelnen gewünscht worden ist, das ist die Frage. Aber es ist nicht das Ziel von solchen Beteiligungsprozessen, Einzelideen dann letztendlich umzusetzen, sondern so diese Einzelideen zu filtern, zusammenzufassen und dann dementsprechend Empfehlungen im Sinne des Gemeinwohls zu formulieren. Weil natürlich viele jetzt nur aus einem Eigeninteresse oder aus diesem Eigen-Need, aus dieser, wie wir schon gesagt haben vorher, diese Angst, es kann sich für mich irgendwie was verschlechtern, heraus sich beteiligen. Aber da muss man einfach gut zuhören und gut nachfragen, so was steckt denn dahinter? Und eben dann schauen, was sind es für Angebote, die dann dazu führen, dass eben auch natürlich die Anrainer und Anrainerinnen, für die sich die Lebenssituation verändern wird, ist klar, wenn eine grüne Wiese neben dir verbaut wird, idealerweise verbessert. Bei manch anderen Projekten, wie zum Beispiel Volksschule Lehen, wo wir so einen Beteiligungsprozess begleitet haben, wo es darum gegangen ist, mit allen Nutzergruppen der Salzburgs größter Schule eben zu erarbeiten, was sie tatsächlich eben für Anforderungen an die Räume haben, also weil die Schule eben saniert worden ist. Da ist es dann auch 1:1 eingeflossen eben in dann einen Architekturwettbewerb. Also das kann eine Unterstützung einfach dann für Planer sein, die ja von irgendwoher kommen. Ja, die kennen den Ort nicht so gut. Ja, und die sind dankbar um eben ein paar Hinweise und ein paar eben Empfehlungen dann auch. Was macht denn auch für den Ort Sinn? Ja, also weil so eine Planung oder so ein Projekt idealerweise ja nicht dann was Isoliertes ist, was da entsteht, sondern etwas, was gut integriert ist auch in die Umgebung.
Wenn wir diese Volksschule Lehen als Beispiel hernehmen, sind da die Kinder und die Lehrpersonen befragt worden und die Eltern wahrscheinlich, aber wahrscheinlich auch Menschen rundherum, oder die Anwohner sind von der Schule, oder wie kann man sich das vorstellen?
Na, also weil es bei der Volksschule Lehen tatsächlich darum gegangen ist, ein Raum- und Funktionsprogramm eben zu entwickeln für die Sanierung, also als Grundlage für den Architekturwettbewerb, der dann darauf gefolgt ist. Aber ja, da haben wir mit dem Lehrpersonal, mit den Vertretern der Administration, mit Elternvertretern, dann war natürlich eingebunden schon so jemand wie Stadtteileinrichtung, Verein Spektrum und so weiter sind eingebunden gewesen. Aber wir haben da auch wirklich bis zur Reinigungskraft, für die es auch wichtig ist, in welcher Höhe ist so ein Ausgussbecken. Ja, man, absolut, das kann mein Leben total schwer machen oder halt einfach total erleichtern, wenn das in der richtigen Höhe angebracht ist und ich nicht jedes Mal Kreuzweh kriege.
Und wenn das in der Planung schon so vorgegeben ist, dann braucht man es nachher nicht mehr ändern, wenn etwas schwierig ist.
Das ist natürlich eine der großen Ziele von Beteiligungsprozessen beziehungsweise von der Nutzereinbindung jetzt in konkrete Raumplanungen, dass diese Räume halt dann so geplant sind, dass das halt den Bedürfnissen der Nutzerinnen auch entspricht und nicht nur schön ist und funktional.
Ihr hört die Werkspost und bei mir heute zu Gast ist Sarah Untner von Raumsinn. Sie ist Expertin für Beteiligungsprozesse und begleitet große städteplanerische Projekte wie etwa aktuell die Stiegelgrünen Max Klein und hilft auch, die Stadtpolitik direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern zu bringen, wie in Hallern bei den Stadtgesprächen. Warum ist es denn überhaupt wichtig, Bürgerinnen und Bürger bei so Stadtprojekten mit einzubeziehen oder in Entscheidungsprozesse, die quasi von der Politik getroffen werden?
Jeder kann bei sich selbst einfach anfangen, einmal zu überlegen, wie fühlt sich denn das an, wenn irgendjemand für dich Entscheidungen trifft oder über etwas, das dich total betrifft? Oder wie fühlt sich das an, wenn du gefragt wirst und du in irgendeiner Weise eingebunden wirst? Das ist einfach was extrem Vertrauensbildendes. Es ist was, das auch, bin ich fest davon überzeugt, auch die Politik, die Verwaltung und die Bürgerinnen eigentlich näher zusammenrückt und einfach auch für ein bisschen einen Perspektivenwechsel sorgt. Weil es ist nicht alles möglich. Es ist überhaupt nicht alles möglich umzusetzen. Also das ist ganz entscheidend bei unseren Prozessplanungen, zu Beginn eben mit unseren Auftraggebern gut die Auftragslage zu klären und auch darüber zu sprechen, zu was genau soll denn überhaupt beteiligt werden und worüber reden wir aber nicht. Wir haben bei den Stiegelgründen nicht dazu beteiligt, dass wir die Leute abstimmen haben lassen, sollen dort Wohnungen gebaut werden oder nicht, ja, sondern es war von Anfang an klar, dort werden Wohnungen gebaut. Mhm. Also wir haben dazu beteiligt, was kann denn dort zusätzlich an Add-ons, die für euch am Mehrwertsinn entstehen, oder in Hallein zum Beispiel haben wir den Beteiligungsprozess zur Weiterentwicklung der Pernerinsel begleitet. Und ich meine, die Stadt Hallein besitzt der Insel, aber ein Teil von der Insel kehrt Hallein nicht. Also über den Teil, da braucht man nicht Bürger fragen, was hättet ihr gern auf dem Teil, der halt einfach im Privatbesitz ist und wo die Stadt überhaupt keinen Einfluss hat. Also das ist immer ganz wichtig und ganz entscheidend. Ist mir im Vorfeld eben ganz wichtig, dass das auch transparent gemacht wird, eben den Bürgern und Bürgerinnen gegenüber. Und mit dem können Menschen dann relativ gut umgehen. Also viel schlimmer, wenn man sagt, alles komplett ergebnisoffen und sagt uns eure Ideen und Wünsche. Also Wünsche tue ich sowieso nicht sammeln. Wünschen kann man sich vom Christkind irgendwas, aber so eine Stadt kann nicht auf Wünsche reagieren. Sondern halt wirklich auch, es ist letztendlich ein Teil von Demokratiebildung. Mhm. Ja, wir haben das in der Schule, glaube ich, also ich damals, jetzt meine Generation in der Schule, wenig gehabt. Also wir haben wenig mitgestalten können oder so. Man lernt das einfach nicht. Also das merken wir auch voll, also in unseren Formaten, die wir dann anbieten, was da teilweise dann, ja, wie schwer sich da die Menschen auch, jetzt werde ich mal gefragt, wirklich. Und du hast eingangs ja diesen Bürgerinnenrat, den die Engelhorn umgesetzt hat, angesprochen. Das ist ein Format, mit dem ich extrem gerne arbeite. Wir haben jetzt gerade am Wochenende, Freitag, Samstag in der Gemeinde Elixhausen, so ein Bürgerinnenrat, wo eben zufällig aus dem Melderegister Menschen angeschrieben werden. So, du bist einer von 200, der ausgewählt worden ist und jetzt professioneller Begleitung zur Zukunft deiner Gemeinde nachdenken kann. Und das sind so schöne Erlebnisse, was das mit Menschen macht. Wir machen natürlich dann am Anfang so eine Runde, wo wir fragen, was hat die jetzt dazu bewegt, mitzumachen, und wo die wirklich dann Menschen das so ernst nehmen und sagen, boah, Wahnsinn, das ist jetzt total die Verantwortung, die wir jetzt haben. Wir dürfen jetzt 1,5 Tage echt mitreden und mitgestalten. Also ich glaube, die Politik und die Verwaltung dürfen da auch noch ein bisschen offener werden, weil sie fürchten sich einfach manchmal viel zu viel vor dem, was dann die Menschen bringen.
Zu viele Erwartungen oder so.
Ja, weil das ist nicht so. Die wünschen sich keine vergoldeten Pools oder irgendwelche Luftschlösser oder so.
Du hast schon angesprochen, dass man zufällig Menschen auswählt. Es gibt ja wahrscheinlich auch oft so eine Art Beteiligungsgap. Also vor allem Personen mit niedrigem Einkommen oder Menschen ohne Wahlrecht würden sich insgesamt oft weniger engagieren, zeigen ja sehr viele Erhebungen. Wie verhindert man denn so etwas? Wie schafft man denn, dass sich auch Menschen beteiligen, die sonst nie gefragt werden?
Ist ein Thema, das uns natürlich ganz stark beschäftigt. Eben, wie erreiche ich denn überhaupt die Menschen? Also das ist so immer zu Beginn von jedem Prozess die große Fragestellung und deswegen eben immer ganz wichtig, sich auf den Ort, mit dem man sich beschäftigt, auf den einzulassen und einmal zu schauen, wer sind denn die Menschen, die beteiligt werden sollen? Und das ist zum Beispiel jetzt eben der Vierkanter in Lehen. Das ist eine ganz andere Zielgruppe als jetzt die, die jetzt zufällig ausgewählt waren in der Gemeinde Elixhausen oder ganz andere, die zu einem Beteiligungsprozess rund um die Stiegelgründe kommen. Ja, das ist einfach eine ganz andere, sind ganz andere Menschen, die sie aber genauso interessieren. Da bin ich ganz fest überzeugt davon. Aber die brauchen halt andere Methoden. Da reicht jetzt nicht ein Flugblatt und eine Einladung mit komm zum Workshop. Ja, Workshop schon, was ist jetzt ein Workshop? Da muss ich womöglich was sagen. Ich kann ja da gar nicht mitreden, ich bin ja gar nicht so gescheit. Also es ist wirklich so, da kommen ganz viele Themen, warum Menschen sich manchmal dann nicht beteiligen. Das ist nicht, weil sie es nicht interessiert. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Du musst ihnen einfach verschiedene Formen, verschiedenste Methoden anbieten. Die einen wollen gern reden, die haben kein Problem, vor einer großen Gruppe zu reden. Manche wollen gern was schreiben, manche auf keinen Fall was schreiben. Mhm. Manche online, manche auf keinen Fall online. Aber du brauchst eben einen Methodenmix, ja, sodass du für unterschiedliche Zielgruppen eben was hast. Oder eben da jetzt beim Vierkant in Lehen ist es so, dass wir versuchen, sehr aktivierend zu arbeiten. Also wir haben schon einen Postwurf, wir haben schon einen Fragebogen, analog und digital, aber wir sind trotzdem jetzt nur einen Tag vor Ort gewesen und sind nochmal in jedes Haus rein und haben nochmal versucht, so direkt und persönlich an die Leute ranzukommen, weil es da einfach ein bisschen mehr braucht, einfach auch diese Angst zu nehmen oder diese Scheu ein bisschen davor zu nehmen, sich zu beteiligen.
Kurzer Themenwechsel, du hast das vorher schon ein bisschen angesprochen, aber wo hat Bürgerbeteiligung seine Grenzen? Ist jetzt ein anderes Verfahren der Beteiligung, aber nehmen wir den Essling als Beispiel oder andere Verkehrsprojekte, die zunächst einmal eine Einschränkung bedeuten, wie die Neutorsperre oder eine autofreie Altstadt. Das sind ja so politische Entscheidungen, die einfach wahrscheinlich getroffen werden müssen, weil die Menschen einfach Angst haben, dass sie irgendwas in ihrer Lebensrealität ändern, wie du vorher schon angesprochen hast, und prinzipiell einmal dagegen sind. Ist da überhaupt sinnvoll, dass man eine Beteiligung startet oder sagt man, da muss die Politik einfach entscheiden und dann vielleicht später etwas einholen? Oder könnte es auch dort funktionieren, aber man muss es richtig machen?
Genau so, wie du sagst. Also es kann funktionieren, aber man muss es richtig machen. Und es war jetzt für mich eben am Beispiel Essling nicht die richtige Form von Fragestellung. Weil ganz ehrlich, ich glaube, Bürger und Bürgerinnen, man darf sie jetzt auch nicht überschätzen. Ja? Und sie sind keine Fachexperten, sie sind keine Verkehrsplaner. Was wissen denn Bürger, ob jetzt das Haus einstürzt tatsächlich, ob Kosten, ob die jetzt explodieren oder nicht? Was weiß denn das der Bürger? Für das wählen Bürger und Bürgerinnen politische Vertreter, die dann Fachexperten beauftragen, die dementsprechend die Expertise einbringen. Dass man Menschen trotzdem einbindet in einer wertschätzenden Form, ist total in meinem Interesse, aber das war auch sowas wie Neutorsperre. Also wäre für mich nicht die Frage oder das, was Bürger entscheiden sollen, ja oder nein.
Ich sage mal,
das stimmt so nicht. Das würde ich so nicht sagen, dass die Leute dagegen sind. Aber die, die zur Abstimmung gehen, da ist es natürlich einfacher, die zu gewinnen, die dagegen sind, als die, die dafür sind oder denen es vielleicht wurscht ist. Mhm. Ja? Und dieses Wurscht, ja, mir ist das wurscht, ja, weil ich bin gar nicht betroffen. Das wird bei einer Ja-Nein-Abstimmung ja nie abgefragt. Und außerdem ist das Thema Verkehr sowieso eins, das ist zu emotional in meinen Augen. Also da muss man wirklich sehr sorgsam sein, wenn man da die Bürger einbindet. Aber wie dann zum Beispiel Außenräume gestaltet werden, ja, eben Neutor wird gesperrt. Dadurch ergibt sich jetzt plötzlich Raum, der vorher nicht zur Verfügung gestanden ist, weil da nicht die ganze Zeit überall nur Autos dominieren. Und da Menschen einbinden, wie soll denn dieser Raum gestaltet sein? Oder eben, wenn man entscheidet, ja, wir wollen dieses Neutor jetzt tatsächlich sperren. Politik entscheidet, wir sperren die Altstadt-Geschäftstreibenden und so weiter. Einbinden so, okay, wie kann das auch wirklich gut funktionieren? Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin überhaupt nicht für ein Drüberfahren, aber einfach für ein gut überlegtes Einbinden.
Also einbinden, wenn eine Vorentscheidung zumindest getroffen wurde oder so.
Ja, genau. Ja. Es braucht auf jeden Fall vorher ein politisches Commitment und auf dem aufbauend kann man dann beteiligen.
Mhm. Ist das vielleicht ein Salzburger Ding?
Man sagt da immer, dass so der Grad der Betroffenheit ist ja der entscheidende, ob ich mich überhaupt beteilige oder nicht. Deswegen, das merkt man ja zum Beispiel beim Wahlverhalten, brauche ich dir als Journalistin nichts erzählen. Aber es ist ja auch so, auf einer Gemeinderatsebene haben wir eine höhere Wahlbeteiligung als auf EU-Ebene.
Weil was macht die EU?
Bitte EU, ich weiß ja nicht einmal genau, wie das funktioniert, das ist so weit weg. Also dieser Grad der Betroffenheit ist einfach ein ganz entscheidender. Und deswegen umso wichtiger eben bei Projekten jetzt in Stadtteilen oder eben Stadtentwicklung, Quartiersentwicklung, die Menschen einzubinden, weil das ist ja direktes Wohnumfeld. Und wenn ich sie da mit einbinde und sie sich identifizieren auch mehr mit ihrem Wohnumfeld, dann schauen die besser drauf. Das fördert die Gemeinschaft und den Zusammenhalt. Und das ist ja genau das, was wir wollen.
In der Stadt Salzburg ist die Bürgerbeteiligung gerade bei so Stadtentwicklungsprozessen schon, glaube ich, schon ziemlich gut angekommen. Bei vielen aktuellen neuen Projekten wird ein Büro beigezogen, um diese Prozesse zu moderieren. In Wien gibt es sogar ein eigenes Büro für Mitwirkung, also quasi eine Anlaufstelle für aktive Mitgestaltung der Stadt. Das will jetzt offenbar auch die Planungsstadträtin Anna Schiester von der Grünen Bürgerliste für Salzburg umsetzen. Ist sowas sinnvoll, dass es ein eigenes Büro in der Stadt gibt und das dort anzusiedeln?
Ich kann das jetzt, glaube ich, gar nicht so beantworten, weil ich diese Pläne nicht kenne. Ich kenne dieses Büro für Mitwirkung nicht in Wien. Muss man sich anschauen, aber ich denke, es ist jetzt schon auf den Ebenen der Stadtteile mit den Bewohnerservicestellen in Salzburg schon ein bisschen was da. Also es ist jetzt nicht so, dass es da nichts gibt. Es ist nur begrüßenswert, wenn die neue Stadtregierung sich mit dem Thema mehr beschäftigt und das auch eben ernst nimmt und sogar in eine Magistratsstruktur implementieren will.
Aber du hast schon das Gefühl, da ist einiges weitergegangen in den letzten Jahren, oder?
Es ist da auf jeden Fall was passiert. Also wir sind noch nicht bei Wien. Da ist es mittlerweile bei so großen Bauvorhaben was tatsächlich Verpflichtendes auch. Also da gibt es das wie so eine fünfte Säule, eben die soziale Nachhaltigkeit, die eingebunden werden muss. Das ist bei uns nicht. Also du kannst genauso ein Projekt ohne jetzt so einer sozialräumlichen Expertise entwickeln. Also es ist sicher noch Luft nach oben, aber schon sehr viel getan.
Dann wird es ja spannend, wie es dann weitergeht mit den Beteiligungsprozessen in Salzburg. Und vielleicht werden auch Sie, die Hörerin oder der Hörer, mal Teil eines Beteiligungsprozesses und lernen dann die Sarah Untner vielleicht sogar persönlich kennen. Sarah, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass du dabei warst bei der Werkspost.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen. Als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören, jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at.